der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitgarantie BH1.
Einen schönen guten Abend bei Schulz Reichts. Die letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, welche Form der Angst es gibt, dass Menschen vor Flügen Angst haben, vor Spinnen, vor dem Krieg, vor existenzieller Bedrohung, vor dem Jobverlust, Angst vor Krankheiten. Aber es gibt auch andere Formen der Angst, über die wir heute sprechen würden. Und heute werden wir ganz konkret von jemandem hören, der seine Angst bekämpft oder bekämpft hat. Und da freue ich mich sehr über unseren Gast heute im Studio, wer das ist und wovor er Angst hatte und wie er diese bekämpft hat, das erfahren wir gleich. Heute in unserer dritten Sendung über das Thema Angst. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast. Die letzten Male haben wir darüber gesprochen, was für unterschiedliche therapeutische Ansätze es gibt bei dem Thema Angst, was für Ängste es gibt. Heute hören wir einen ganz konkreten Fall. Simon hat sich bereit erklärt, darüber zu sprechen, wie er mit dem Thema Angst umgegangen ist und wie sehr es ihn die Jahre zuvor belastet hat. Herzlich willkommen, Simon.
Guten Abend.
Nochmal recht herzlichen Dank, dass du heute hier bist.
Gerne.
Ich darf dich duzen, hattest du mir vor der Sendung gesagt. Das lockert die Atmosphäre so ein bisschen auf. Ja. Natürlich hat man, wenn man so ein Mikrofon vor der Nase hat, auch so ein bisschen Angst. Deswegen gehen wir das Ganze etwas lockerer an. Simon, eine Frage vorab. Wie hast du gemerkt, dass du Angst hattest?
Also die Angst wurde, Angst haben wir ja alle letztendlich irgendwie, aber die Angst wurde, als die Angst zum Problem wurde, also als die Angst quasi hinderlich wurde, um gewisse Dinge des Alltags zu erledigen, da wurde mir klar, hier stimmt was nicht.
Was heißt, dass in deinem Alltag die Dinge nicht so richtig gelaufen sind oder du sie nicht hast erledigen können?
Naja, sich selber wenig zutrauen und ja, wie soll ich sagen, also wenn die Angst das Leben kontrolliert, wenn also teilweise, also es gab Zeiten, da bin ich teilweise nicht vor die Tür gegangen, einfach weil ich Angst hatte.
Wovor hattest
du Angst? So eine sehr diffuse Angst vor fast allem, möchte ich fast sagen. Also es war ein sehr diffuses Gefühl, aber ein sehr intensives, allbestimmendes Gefühl.
Das heißt, diffus, du konntest es selber nicht richtig fassen?
Mir war klar, dass es irgendwie Angst ist, aber ich wusste nicht, woher und wieso. Und,
aber du wusstest, wovor oder auch nicht?
Naja, ich nenne es mal Angst vor dem Leben, habe ich es genannt. Es war wirklich sehr tiefgreifend und umfassend. Und es war ein langer Weg.
Über diesen langen Weg wollen wir heute ein bisschen sprechen. An meiner Seite die Psychotherapeuten, auch die in der letzten Sendung uns sehr viel über das Thema Angst und die unterschiedlichen Herangehensweisen auf therapeutischen Ebene dazu erzählt haben. Anne Symnick und Julia Grant-Omme, sie sind heute hier und reflektieren so ein bisschen das aus fachlicher Sicht, was Simon erlebt hat. Wir werden gleich darüber sprechen, durch welche Phasen Simon gegangen ist und erfahren dann sehr viel mehr über die eigentliche Form und vor dem oder darüber, wovor Simon Angst gehabt hat. Heute sprechen wir mit Simon über das Thema Angst. Simon ist Angstpatient und ist durch eine lange Therapie gegangen. Wir wollen heute erfahren, wie er diese Therapie erlebt hat, wie sie verlaufen ist. Und dazu haben wir an unserer Seite die beiden Psychotherapeutinnen der letzten Runden aus Potsdam, Anne Symnick und Julia Grant-Omme. Hallo nochmal.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Die Frage an dich, Simon. Zuerst Angst vor dem Leben, hast du das gerade eingangs beschrieben. Das war das Gefühl, das dich beklemmt hat, das dich belastet hat. Wann ist es dann zu dem Entschluss gekommen, eine Therapie zu machen?
Das hat sehr, sehr viele Jahre gedauert, um nicht zu sagen Jahrzehnte.
Ui.
Weil das Angst ist, also meine Erfahrung mit Angst ist, Angst versucht, sich immer irgendwo zu verstecken und aufrechtzuerhalten. Mhm. Also man als die Angst möchte nicht bewältigt sein. Die Angst will sich irgendwie, ja, die will da sein und man ist. Ich war also total auf Vermeidung. Also es war für mich jahrzehntelang nicht möglich, dieses Thema zu durchdringen, weil ständig irgendwie, ich nenne es jetzt mal das Ego, das verhindert hat. Also ich war auf Vermeidung.
Vermeidung von dem Gefühl Angst?
Vermeidung von dem Gefühl Angst
oder sich dich
und Vermeidung
damit
von dem Gefühl, was dahinter sich verbirgt, halt an
also
die Ursache ranzukommen.
Vor der Auseinandersetzung.
Vor der Auseinandersetzung mit den Ursachen, definitiv. Mhm. Und das hat Jahrzehnte Anlauf gebraucht. Und letztendlich habe ich dann mit Mitte 40 dann meine Therapie in Form einer Psychoanalyse beginnen können,
um
sich dem Thema zu nähern und etwas zu heilen.
Ist das typisch dafür, die Frage an die Profis bei uns in der Runde, ist das typisch so ein langer Verlauf vor dem Beginn einer Therapie, dass man das Jahrzehnte mit sich rumträgt?
Als ganz typisch würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall, also es kommt vor. Ne? Mhm. Gerade wie Sie Simon ja gerade schon gesagt haben, Angst funktioniert so gut, weil man so lange vermeiden kann und irgendwie dann noch klarkommt. Ne? Dann stellen sich noch andere Mechanismen ein, die helfen, mit der Angst irgendwie umzugehen, sich abzulenken, in Arbeit zu versinken oder andere Dinge zu tun, sodass die Angst irgendwie immer wieder in den Hintergrund geraten kann.
Das ist das, was er mit Vermeidung gemeint hat.
Ja. Genau. Und er hat auch gerade versucht, das so schön auszudrücken, was wir auch in der Therapie häufig sehen. Das Symptom will erstmal überleben, sagen wir. Ne? Wir sagen, also in der Verhaltenstherapie haben wir ein paar andere Begriffe. Wir sagen dann auch, das Schema will überleben. Und das heißt, da laufen halt Mechanismen ab, damit die Symptomatik erstmal aufrechterhalten bleibt. Und ja, also es gibt diese Verläufe, wo es lange dauert, wo dann Menschen eher so in der Mitte des Lebens dann kommen.
Okay.
Und manchmal sich dann eben, hat man in der letzten Woche auch schon mal besprochen, sich eher mal erst andere Symptome in den Vordergrund drängen und man dann erst die Angst findet.
Mhm.
Genau, also absolut. An der Stelle würde ich vielleicht nochmal ergänzen, dass es auch einen Unterschied gibt, ne, ob es jetzt eben so eine klassische Angststörung ist, wie wir sie in den letzten Terminen schon geschildert hatten, zum Beispiel eine Agoraphobie, die in der Regel dann wirklich irgendwann auftritt, ne, oder eben eine Panikstörung, dann kriegt man halt mehrmals Panikattacken und irgendwann hat man diese Panikstörung, also die Angst auch vor weiteren Panikattacken, kann sich aber gut erinnern, dass es eine Zeit gab, wo diese Ängste gar nicht bestanden haben. Also wo man zum Beispiel im Fall der Agoraphobie, die wir letztens hatten, wo man vielleicht Ängste entwickelt, zu Konzerten zu gehen, in große Einkaufszentren zu gehen, weite Reisen zu unternehmen und so weiter, wo man sich genau erinnern kann, Mensch, es gab eine Zeit, da hatte ich damit gar kein Problem, da habe ich das geliebt, da bin ich zu Festivals gefahren und sonst wohin. Und die Patienten, die diese Ängste entwickeln, die kommen dann in der Regel nicht ganz so spät, ne, wie Sie jetzt, Simon. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die, da stellt sich dann raus im Laufe der Therapie, Angst war eigentlich immer Thema in meinem Leben. Also schon von klein auf vielleicht, ne, da sprechen wir in der Verhaltenstherapie von Modelllernen zum Beispiel, ne, weil vielleicht mein Umfeld auch sehr ängstlich vorsichtig war. Oder von anderen Dingen, ne, anderen Dingen, die mich geprägt haben. Aber wenn eben Angst sozusagen etwas Normales für mich war, was in meinem Alltag einfach dazugehört, dann dauert es natürlich dementsprechend auch viel, viel länger, bis ich erkenne, andere Menschen haben ja weniger Angst. Die leben ja freier vielleicht ihre Bedürfnisse aus oder erleben sich auch weniger eingeschränkt.
Ja. Hast du dich so eingeschränkt gefühlt? Du hattest es so beschrieben?
Ja, durchaus.
Wann hat es dann für dich oder gab es eine Situation, die dann den Auslöser für dich gegeben hat, zu sagen, ich muss jetzt mir Hilfe suchen, weil die Last zu schwer wird?
Ja, sicher. Also ich sprach von Jahrzehnten, die es gebraucht hat und das waren sehr schmerzhafte Jahre.
Ja.
Und irgendwann war der Schmerz oder der wurde halt so groß, dass ich dann aufgrund einer Burnout-Diagnose dann auch innerlich so weit war zu sagen, okay, jetzt gehe ich an die Ursachen ran.
Jetzt brauchst du Hilfe.
Jetzt brauche ich Hilfe.
Und war damals schon klar, weil du gerade gesagt hast, Burnout, war damals schon klar, wo dein Problem liegt, dass du Angstpatient bist?
Mir war es klar.
Dir war es klar?
Mir war es glücklicherweise klar und ich wusste auch ungefähr, wo ich hin will. Also mir war dann schon irgendwie bewusst, ich muss da in die Tiefe gehen. Mhm. Mir reicht eine Verhaltenstherapie reicht mir in dem Moment jetzt nicht. Ich wollte da tiefer einsteigen, okay. Weil ich auch von Anfang an das Gefühl hatte, das ist das, was mir weiterhelfen kann.
Mhm. Prima. Wir werden gleich darüber sprechen, wie die Therapie für dich war und wo ihr wirklich eingestiegen seid. Zum Thema Angst sprechen wir heute mit Simon. Angstpatient, viele Jahre, Jahrzehnte hast du es aufgeschoben, zur Therapie zu gehen, dann hast du dich doch entschlossen. Wie ist es dir ergangen? Was war das für eine Art der Therapie und wie ist die verlaufen?
Na, ich dachte mir, ich muss an die Ursachen ran. Ich will da ganz tief einsteigen. Mhm. Mir war irgendwie klar, das muss so sein. Und ich habe Glück gehabt, dass ich gleich beim zweiten Anruf quasi meinen Therapeuten gefunden habe, wo es gepasst hat, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und die Technik war letztendlich eine klassische Psychoanalyse.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen mit der...
Ganz klassisches Setting, wie man sich das vorstellt, wenn man jetzt zum Psychologen oder Psychotherapeuten kommt. Ja. Couch, Sessel und
Legen Sie sich mal hin.
Ah, ja, okay. Was haben, dann erzählen Sie mal, so nach dem Motto.
Ja. Und dann musstest du erzählen?
Und dann musste ich erzählen.
Okay. Mhm. Was funktioniert da oder was passiert da in dem Moment, in dieser Sitzung oder in den Sitzungen, das sind ja viele?
Also die Psychoanalyse ist ja mittlerweile das seltenste Verfahren, weil es auch sehr intensiv ist. Simon, wie oft pro Woche waren Sie?
Zwei bis dreimal die Woche.
Ne? Ja. Also das ist ein sehr intensives Verfahren und es geht dann über mehrere Jahre. Die Psychoanalyse will, ist das Unbewusste, Vorbewusste bewusst machen. Ne? Also das heißt,
das Unbewusste, Vorbewusste bewusst machen. Also wir müssen das auch ein bisschen langsamer noch ein bisschen noch mal wiederholen, damit auch die Hörer das verstehen.
Es gibt ja so dieses Bild, dass das Bewusstsein wie die Spitze des Eisberges ist und das ganze Unbewusste ist unter der Wasseroberfläche. Okay. Und über das freie Assoziieren, das heißt, der Klient liegt auf dem Sofa, hat keinen Blickkontakt zum Therapeuten, es gibt wenig Interaktion. Mhm. Er spricht also alles das aus, was ihm dann durch den Kopf geht. Mhm. Ne? Und da kommt man von einem zum anderen, oder? Wie haben Sie es erlebt, Simon?
Ja, natürlich. Also ich bin dann in mir selbst durch dieses quasi erstmal wie ein Selbstgespräch anmutende Gespräch. Natürlich war ich mit mir konfrontiert und mit mir selber und dann alleine durchs Erzählen kamen natürlich so ein paar Dinge hoch. Und der Therapeut hat im Grunde genommen immer nur so ein paar Stichworte gegeben und quasi die Gedanken bzw. Emotionen dann auch mal auf dieses und jenes gelenkt, damit ich da genauer schauen konnte. Das war quasi das ist die Arbeit, die ich dann halt alleine, die alleine sehr, sehr schwer ist, wenn man gewisse Dinge nicht reflektieren kann.
Ja.
Dann hilft das ungemein, jemanden zu haben.
Und bei dem, was Sie beschreiben, muss auch klar sein, dass Psychoanalyse nicht für jeden geeignet ist. Mhm. Und wie gesagt, es ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Es gibt auch, ich sag mal, kürzere, effiziente, andere Verhaltenstherapien, unter anderem oder auch die Tiefenpsychologie, die auch, ich sag mal, in kürzerer Zeit gute Ergebnisse erzielen kann. Aber worauf ich noch hinaus will, ist, dass Menschen, die eine Psychoanalyse beginnen, auch gewisse Voraussetzungen mitbringen müssen. Ne?
Also, sind zum Beispiel?
Dass eine gute Reflexions- und Abstraktionsfähigkeit vorhanden ist, dass jemand in der Lage ist, die ausgelösten Gefühle ja auch selbstständig gut zu regulieren.
Weiß man das im Vorher selber oder bekommt es der Therapeut schnell raus?
Also meiner Meinung nach ist es die Aufgabe des Therapeuten, immer abzuchecken, gibt es die Indikation, gibt es einen Grund für die Psychotherapie, aber auch ist die Eignung des Patienten da. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ein guter Analytiker sollte auch zu jemandem sagen, Sie sind hier bei mir aus irgendwelchen Gründen falsch, ne, weil vielleicht das eine oder andere nicht so gut gegeben ist.
Ja, okay. Für dich war das so eine Art dieses Selbstgespräch, das du gerade erwähnt hast, das war ein Dialog mit dir, mit deinen Gefühlen, mit deiner Erlebniswelt.
Ja.
Fing da schon diese Konfrontation mit der Angst an? Hast du da schon selber gemerkt, jetzt geht's ans Eingemachte und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen? Oder war der Redefluss nach wie vor da?
Na, für mich war es so, ich wollte das. Und ich wusste ungefähr, worauf ich mich einlasse und dass es intensiv wird.
Okay.
Ja.
Okay. dann machen wir da auch einen Punkt. Wir müssen jetzt nicht in diese einzelnen Themen gehen, aber es war eine intensive Auseinandersetzung.
Ja.
Und inwiefern es da Höhen und Tiefen oder Erfolge war, darüber sprechen wir gleich. Mit Simon im Gespräch über die Angst, die du viele Jahrzehnte verdrängt hast, der du dich dann sehr erfolgreich, wie du gesagt hast, gestellt hast. Wir reden heute darüber, wie das alles für dich war, wo die Herausforderungen waren, und wir werden begleitet auf professioneller Ebene von den Psychotherapeutinnen Anne Symnick und Julia Grant-Omme aus Potsdam. Du hattest gerade, Simon, geschildert, wie dieses Setting, wie die Situation der Therapie war. Du musstest auf der Couch liegen und dergleichen. Du hattest auch vorher von dieser starken Belastung gesprochen.
Ja.
Belastung ist ja ein Wort, was eine Begrifflichkeit in sich hat. Das heißt, da trägt einer schwer an etwas. Mhm. Hast du diese Last auch körperlich irgendwie mit dir mitgetragen? Hast du das gespürt?
Definitiv. Also
wie hat sich das bemerkbar gemacht
bei dir? Rückenleiden, ganz stark.
Okay.
Migräne, also diese ganzen Spannungsschmerzen und der Rücken, der quasi das Leid in dem Moment, das empfundene Leid trägt.
Ja.
So würde ich es mal sagen. Und also man trägt sein Päckchen oder sein Paket und das spürt man, oder ich habe es im Rücken gespürt. Ja. Und ich denke, das geht vielen so.
Mhm. Du hattest vorhin gesagt, im Eingang, das sind Jahrzehnte sind dieser Therapie vorausgegangen.
Ja.
Hast du in deinem familiären Umfeld auch Angstpatienten oder Patienten, die Therapien mal gemacht haben oder Therapien brauchten?
Also ja, es gab in der Familie jemanden, der mir sehr nahe stand und der da dann Probleme bekommen hat, psychologischer Natur und psychosomatisch erkrankt ist, sehr heftig bis zur Frühpensionierung. Und dann fing ich an, im zarten Alter von ungefähr 13 Jahren, was ist denn mit dem los, was ist da los? Ich muss da irgendwie nachforschen, um das zu verstehen. Mhm. Ich wollte das verstehen, und da war quasi mein erster Berührungspunkt, und wo ich auch gemerkt habe, okay, in der Familie selber ist auch ein Thema, das ich auch mit aus dieser Familie mittrage.
Mhm. Und ja, dieses Mittragen und diese körperliche Belastung, ist das symptomatisch? Sind das auch die Symptome, die immer wieder auftreten, so wie Simon es gerade geschildert hat?
Ja, also das, klar, ne, dass der Körper da drauf reagiert, ist ja ganz logisch. Ne? Das, was wir uns mental vorstellen, macht natürlich etwas mit unserem Körper.
Mhm.
Und wenn wir zum Beispiel uns Ängste vorstellen, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz gesprochen, dann reagiert der Körper zum Beispiel auch mit deinem Alarmsystem. Ne? Oder wenn wir immer wieder in Anspannung mental leben, weil wir befürchten, es könnte etwas Schlimmes passieren, ne? Jemandem in meinem Umfeld könnte etwas Schlimmes widerfahren, dann schlägt sich auch das körperlich nieder. Ne? Der Körper macht sich dann stark und fest, ne? Der bildet wie so einen eigenen kleinen Panzer.
Verspannt auch ganz,
genau, verspannt dann, ne? Genau. Physiotherapeuten werden da wahrscheinlich ein Lied von singen können. Ne?
Mhm.
Und dass dann eben Schmerzen auftreten, ist auch ganz, ganz häufig tatsächlich. Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, Simon, ne, dass es dann eben auch familiäre Bezugspunkte gibt, das sehen wir natürlich auch bei uns in der Verhaltenstherapie, wo wir dann natürlich auch dann auch drauf eingehen. Ne? Das heißt, wir gucken uns natürlich auch immer die Biografie der Patienten an. Da sehen wir vielleicht auch ein bisschen den Unterschied insofern zu den klassischen Psychoanalysepatienten, dass manchmal die Patienten der Verhaltenstherapie sagen, ich will da gar nicht so genau hingucken. Ne? Dann ist es auch ganz spannend zu gucken, okay, was ist denn da los? Welche, ist es eine Art von Vermeidung? Braucht derjenige vielleicht noch ein bisschen Zeit? Oder hat er vielleicht eben dann doch die Angst, dass er alleine nicht stabil genug ist, um damit umzugehen? Ne? Mhm. Sie haben ja gerade beschrieben, sie konnten das sehr, sehr gut. Ne?
Mhm.
Und dann nach der Therapie auch nach Hause gehen und die Dinge dann allein für sich bewältigen.
Ja.
In der Verhaltenstherapie arbeiten wir eben dann schon ein bisschen strukturierender. Das heißt, wir erarbeiten mit den Patienten dann auch Techniken, wie sie sich selbst dann wieder stabilisieren können, ne, falls sie es allein nicht hinkriegen, und sich mit sehr belastenden Themen auseinandersetzen und auch mit sehr intensiven Gefühlen, ne, bis hin zu eben starker Traurigkeit, starkem Weinen zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, da scheinen Sie auch viel schon mitgebracht zu haben an Kompetenzen und auch an Zutrauen vor allen Dingen. Ja?
Mhm.
Und genau, das sind so die Sachen, die wir dann mit den Patienten nochmal zusammen bei uns erarbeiten, wobei auch da zeigt sich, dass viele das auch von allein gut können. Aber ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass wir da nochmal ein bisschen stärker ja so Handwerkszeug mit an die Hand geben. Ne? Und in der Psychoanalyse erarbeitet sich der Patient da viel allein halt eben auch.
Zum Thema Handwerkszeug kommen wir gleich. Welches Handwerkzeug Simon mit an die Hand bekommen hat, um im Alltag mit der Angst klarzukommen? Wir sprechen über den Angstpatienten und seine Erfahrung mit Simon und mit den beiden Psychotherapeutinnen aus Potsdam. Simon, du hattest von der Therapie, von dem Therapieverfahren erzählt. Was war das eigentlich oder die größte Herausforderung für dich und gab es auch Erfolge?
Ja, vorweg Erfolge gab es schon, sonst könnte ich jetzt hier nicht stehen. Das größte Hindernis ist natürlich auch für mich gewesen, die Angst hinter der Angst. Also was kommt denn dahinter? Das tut ja weh. Also wenn man auf Vermeidung aus ist, dann möchte man diese Mauer zu den Ursachen nicht durchdringen. Mhm. Man vermeidet das. Ich habe das jahrzehntelang vermieden, das wurde immer schmerzhafter und irgendwann platzte es und ich musste wohin? Jemand, der mir hilft.
Und das heißt, das war schon mal ein Erfolg, ne?
Erfolg, dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich bin an einem Punkt, da geht es nicht weiter, ich komme alleine nicht weiter, ich brauche jemanden, der mir hilft.
Ja. Und die größte Herausforderung während der Therapie, an dieser Mauer weiter zu klopfen, damit
da einstürzt? Die größte Herausforderung ist letztendlich, wenn man dann mal einen Blick hinter diese Mauer geworfen hat, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen und diese Gefühle zuzulassen, die ich dann Jahrzehnte vermieden habe.
Was sind denn das für Gefühle?
Na, da steckt auch ganz viel Angst und Scham und was weiß ich, alles Mögliche an unguten Gefühlen, Minderwertigkeitskomplexe, da steckt alles drin,
also das, was man nicht will.
Zuzulassen, was du vorher verdrängt hast.
Genau, genau.
Okay. Und das
wie war das dann für dich im Nachhinein? War das eher eine Erlösung oder war es weiterhin eine
Belastung? Für mich war es ein Schlüssel zur Erlösung, ja. Also für mich war es wirklich ein Schlüssel zu innerer Ruhe und Gelassenheit.
Okay.
Definitiv. Das ist so quasi auch das, was ich da jetzt draus mitgenommen habe.
Wenn du jetzt die Therapie abgeschlossen hast, das ist ja schon vor einer Weile passiert, wie gehst du im Alltag damit um? Kommt diese Angst immer mal wieder? Hat man dir so ein kleines Köfferchen an Instrumenten mitgegeben, dass du dann aufmachst in bestimmten Situationen und sagst, Situation kenne ich, kann ich so behandeln?
Das Phänomen ist, also ja, es gibt auch sowas wie ein Köfferchen. So, ich meine, über den Atem, wenn ich jetzt nervös werde, kann ich mich über den Atem zum Beispiel kontrollieren. Also bewusst atmen hilft, wieder ruhig zu werden, zum Beispiel. Letztendlich, der Effekt, den ich sehr bemerkenswert fand, ist halt, ich brauche dieses Köfferchen gar nicht.
Aha.
Ich habe gewisse Dinge so verarbeiten, sprich heilen können, dass die sind zwar da, ich nehme die wahr, aber sie bestimmen nicht mehr, sie übernehmen nicht mehr das Kommando komplett.
Okay.
Ja, also wie ich zum Beispiel eine Panikattacke dann halt alles kontrolliert in dem Moment, das ist halt so, ich habe dann irgendwann festgestellt, ich reagiere in bestimmten Situationen anders, ruhiger und gelassener.
Okay. Das ist dann der Erfolg wahrscheinlich.
Das ist dann der Erfolg.
Bestärkt, ne?
Genau. Ich wollte gerade fragen, Simon, ist das vielleicht der Teil, den wir häufig auch in der Therapie anstreben, dass es auch eine gewisse Akzeptanz dafür gibt, dass man erstens so ist, wie man ist, dass es die Ängste gibt, die man hat, dass man also nicht mehr gegen sie kämpft, sondern ein Stück weit lernt, sie auch zu integrieren.
Sie annimmt als
sie
Teil
annimmt
von sich.
Und versteht? Den Umgang mit ihr lernt, anstatt sie vermeiden zu wollen oder weghaben zu wollen. Vielleicht haben Sie gerade das versucht, so ein bisschen
auszudrücken. Ja, genau, das trifft es. Genau,
danke. Okay.
Simon, was ist denn so das Fazit, wenn du eins ziehen müsstest, so im Nachhinein? Würdest du es immer wieder machen?
Ich würde es immer wieder machen, ja. Also das nächste Thema in Angriff nehmen, gerne. Weil das ist eigentlich, wie ich finde, oder meiner Meinung nach eine ewige Baustelle.
Mhm. Gibt es was du anderen
man kann sich
rätst, die in einer ähnlichen Situation sind?
Also wenn jemand merkt, er hat da Probleme, die psychischer Natur sein könnten, dann kann ich nur jedem raten, sich in irgendeiner Form Hilfe zu suchen.
Okay.
Sich jemandem anzuvertrauen. Damit hat man dann schon mal die größte Hürde, denke ich, genommen.
Das muss ja nicht immer gleich der Therapeut oder die Therapeutin sein. Nicht? Das kann ja auch mal ein Freund sein oder ein Familienmitglied oder irgendwie eine Person des Vertrauens.
Definitiv, ja.
Jetzt hatte Simon auch relativ zum Anfang gesagt, wie lange seine Therapie gedauert hat. Das waren, ich glaube, mehrere Jahre, ohne jetzt Genau, es waren keine 10 Jahre wahrscheinlich, aber es waren 2-3 Jahre werden es gewesen sein.
Zweieinhalb Jahre.
Das hört sich jetzt doch schon ziemlich lang an. Und wenn man dann sagt, man hat so 2-3 Sitzungen, das muss man ja auch erstmal irgendwie vom Alltag alles mal bewerkstelligen.
Mhm, ganz genau.
Für manche wahrscheinlich schon eine große Hürde, sich darauf einzulassen. Gibt es nicht auch andere Verfahrensweisen, die schneller einem Patienten mit einer ähnlichen Symptomatik helfen,
genau,
da einen Ausweg draus, genau, aus dieser Situation zu finden?
Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass die Psychoanalyse, ne, sozusagen die Urform der Gesprächspsychotherapie ist und sie ein ganz besonderes Setting hat. Es gibt Verfahren, die vielleicht ähnlich lange dauern, also auch eine Langzeitverhaltenstherapie geht so zwischen 2,5 und 3 Jahren unter Umständen, aber wir haben nur eine Sitzung pro Woche und auch gegen Ende schleichen wir es sogar weiter aus, also dass wir die Sitzungen weiter auseinanderziehen, um die Übungsräume zwischen den Sitzungen zu vergrößern. Mhm. Eine Kurzzeittherapie sind in der Regel, also es gibt die ganz kurze, sind nur 12 Sitzungen, wenn man ein ganz begrenztes Anliegen hat.
Okay.
Die normale Kurzzeittherapie sind 24 Sitzungen, das ist so ungefähr ein Jahr. Okay. Also es kommt immer ein bisschen drauf an.
Das heißt alle 14 Tage eine Sitzung oder
wie kann, naja, dann kommt irgendwie Urlaub und Krankheit mal dazu, also so. Man sagt so roundabout 30 Sitzungen schafft man so ungefähr pro Jahr. Okay. Also es gibt kürzere Verfahren, mhm, aber es ist eben abhängig vom Schweregrad der Störung und vom eigenen Anliegen, ja, also wie ausführlich, mhm, es am Ende wird. Man kann ganz begrenzt Problemverhalten, sage ich mal, besprechen und therapieren, mhm, aber auch wir in der Verhaltenstherapie gehen ja mittlerweile auch immer an die Wurzel, von daher ist es dann häufig schon, sind es auf jeden Fall 1,5 Jahre Minimum, würde ich jetzt mal so sagen.
Okay. Gut, wir haben heute auch wieder sehr viel gelernt. Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Gäste, die Profis hier bei uns in der Runde, Anne Symnick und Julia Grant-Omme. Und ganz herzliches Dankeschön an dich, Simon, dass du uns so offen, ehrlich und mutig und ganz und gar frei von Angst hier so viel über dich erzählt hast. Vielen Dank. Und gerne. Ihnen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert.
Radio BH1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg.
Meine Hitgarantie BH1.